Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Heute sprechen wir wieder mal über das Thema der Gene. Und ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede. Denn es gibt Dinge, auf die haben wir durchaus mit unserer Lebensweise Einfluss. Und dann gibt es Dinge, ja, da weiß ich gar nicht, haben wir vielleicht weniger oder gar keinen Einfluss.
Ja, genau. Also ich wollte mal darüber sprechen, wie sich genetische Veränderungen unterscheiden können. Weil es gibt ja Genveränderungen, die nennt man eine Mutation. Und da ist wirklich was deutlich verändert im Erbgut. Und das kann dann zu Erkrankungen wie Mukoviszidose oder Trisomie 21 oder so führen. Das sind Veränderungen, mit denen kommt man auf die Welt und die sind dann so und daran kann man nichts ändern. Das sind dann Erbkrankheiten, nennt man das dann. Oder es sind halt ganz starke Veränderungen im Genom.
Dann, das heißt, man kann an der Situation nichts ändern, aber das ist jetzt nicht Thema dieses Podcasts, aber es gibt natürlich, hoffe ich doch mal, für das ein oder andere dann doch irgendwelche Therapieideen.
Ja, das gibt's schon. Es gibt da Möglichkeiten, den Menschen schon zu helfen, aber man kann eben die Genetik nicht verändern. Das geht nicht. So. Zumindest derzeit nicht. Könnte sein, dass das irgendwann kommt. Naja, ist so eine Sache. Und es gibt aber auch andere Veränderungen in der Genetik, die nennt man SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms heißen die. Und das ist eine Unterform von Mutationen. Da gibt's Veränderungen von einzelnen Basenpaaren. Und diese Veränderungen, die sind sehr häufig bei sehr vielen Leuten. Also viele Menschen haben diese Veränderungen. Und man könnte jetzt sagen, wenn wir die DNA haben als Kochbuch vielleicht, ja, das ist unser Kochbuch, da werden die Rezepte rausgeschrieben für alles Mögliche. Und in einem Kochbuch ist jetzt ein richtig grober Schreibfehler, da steht dann nicht ein Teelöffel Salz, sondern ein Kilo Salz. Dann wäre das wirklich eine genetische Mutation, weil mit diesem Rezept kannst du wirklich nichts anfangen. Ein Kilo Salz wäre einfach viel zu viel. Dieses Rezept funktioniert nicht. Aber wenn du zum Beispiel in dem Rezeptbuch mal eine Veränderung hast, du hast vielleicht statt Petersilie Koriander, dann schmeckt das Rezept anders und es funktioniert irgendwie anders, aber es funktioniert noch, ja. Und so ähnlich, jetzt so mal bildlich gesprochen, könnte man sich vorstellen, dass man, wie sich SNPs und richtige genetische Veränderungen unterscheiden.
Jetzt funktioniert das Rezept irgendwie noch, aber nicht ganz. Wie gehe ich aber damit um?
Ja, genau. Dann ist es, also es ist zum Beispiel, damit meine ich zum Beispiel diese Veränderungen wie Methylentetrahydrofolatreduktase, MTHFR, was ja bei relativ vielen Leuten nicht ganz gut funktioniert. Diese MTHFR stellt die gute Folsäure zur Verfügung, die wir brauchen, um richtige Methylgruppen zu haben nachher für die Aminosäurebildung und so weiter. Also das geht dann mit, die Folsäure verbindet sich dann mit Vitamin B12 und Homocystein zu Methionin. Das ist so ein ganz berühmter Weg eigentlich. Und das Methionin, aus dem Methionin wird dann SAM, S-Adenosyl-Methionin und das wird dann verwendet für ganz viele Stoffwechselvorgänge. Aber dafür brauchen wir eben diese gute Folsäure. Und wenn bei etwa 40-40% der Bevölkerung ungefähr SNPs vorliegen, also Veränderungen der Methylentetrahydrofolatreduktase, dann wird eben diese Grundlage nicht geschaffen. Und dann funktioniert eben manches nicht so gut, wie es funktionieren könnte. Sagen wir mal, es funktioniert schon noch, aber es funktioniert ein bisschen schlechter. Und was man dann eben machen kann, ist, dass man eine gute Folsäure einnimmt. Fertig. Das ist dann schon mal ganz einfach.
Na gut, aber es ist ja auch mal schön, wenn es, sage ich mal, wenn wir schon bei dem Rezeptbild bleiben, einfache Rezepte manchmal gibt.
Ja, genau. Und da gibt's schon Möglichkeiten, einiges zu tun bei diesen SNPs, bei diesen kleineren Mutationen. Und das ist mir halt wichtig, dass man weiß, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen diesen großen Mutationen, die wirklich zu Erbkrankheiten führen, und dann diesen relativ kleinen Mutationen, bei denen man dem Körper auch wirklich helfen kann, sich wieder zu regulieren.
Das heißt aber, es ist trotzdem dann, dass man mit Tests gucken muss, was liegt hier vor?
Man muss nicht unbedingt. Also vieles kann man durch die Anamnese rausfinden, einfach übers Gespräch. Da kann man schon den Verdacht finden, dass MTHFR vorliegt. Zum Beispiel ein Zeichen ist auch, wenn man jemanden untersucht, dass das Zungenbändchen zu kurz ist, hier unten. Dass man die Zunge nicht richtig rausstrecken kann, vielleicht nur bis da, aber nicht wirklich richtig.
Okay.
Und dieses angewachsene Zungenbändchen oder andere Veränderungen, also wenn man zum Beispiel eine Rippe zu wenig hat oder einen Wirbelkörper verändert oder was weiß ich. Also diese ganzen morphologischen Veränderungen, am Körper, die können schon mal darauf hinweisen, dass man ein MTHFR-Problem hat. Warum? Weil eben diese gesunde Folsäure, diese gute Folsäure wichtig ist für die Zellbildung. Und wenn dann was nicht funktioniert hat im Wachstum, in der Entwicklung, dann sind halt Zellen nicht richtig gebildet worden. Dann gibt es eben diese Veränderungen unter Umständen.
Das heißt aber auch, wenn ich das jetzt höre, das sind ja so Kleinigkeiten, dass da ein Bändchen fehlt. Das ist etwas, das merkt man ja auch dann tatsächlich nur durch längere Gespräche, weil das kommt ja, sag ich mal, in einem 3 bis 4 Minuten Gespräch in der Regel, er wird es ja nicht zum Thema.
Ja, das stimmt. Ja, also das Zungenbändchen ist zu kurz, also das ist da, aber zu kurz. Und ja, da muss man drüber reden, genau. Also es gibt noch andere Hinweise, zum Beispiel, wenn jemand bei Stress nicht runterkommt. Da gibt es zum Beispiel die COMT, COMT. Das ist ein Gen, das dafür zuständig ist, Adrenalin und Noradrenalin abzubauen. Oder MAO-A und ist auch so ein Gen, ja. So, und die kann man dann zum Beispiel fördern in ihrer Aktivität, indem man Magnesium gibt oder die anderen Kofaktoren für diese Enzyme, die aus diesen Genen entstehen. Also es ist ja immer so, wir haben ein Gen und davon wird ein Enzym abgelesen. Und also wenn wir jetzt darüber sprechen, über diese SNPs, da haben wir ein Gen, Methylentetrahydrofolatreduktase-Gen, und dann wird das Enzym Methylentetrahydrofolatreduktase abgelesen. Und damit dieses Enzym, was dann von weniger Genen produziert wird, damit dieses Enzym funktioniert, stellen wir dem einfach mehr Substrat zur Verfügung und mehr Kofaktoren, sodass das einfach mehr Benzin hat sozusagen, um zu funktionieren, wenn es schon nicht so gut funktioniert. Aber das kann man eben dadurch beeinflussen.
Ich bin sehr gespannt, wie das Transkript aus dieser Episode aussehen wird.
Ja.
Weil ich glaube, es sind herausfordernde Worte, die wahrscheinlich so Zeilenlänge haben, wenn ich das gerade so richtig verfolge.
Ja, ich habe mich ja bemüht und bin bei manchen Worten nur bei den Abkürzungen geblieben.
Aber auch das gehört natürlich dazu, ne? Das heißt, wenn man solche Dinge erklären möchte, dann gehören manchmal lange Begriffe dazu.
Ja, das stimmt. Ja, und dann gibt's eben auch noch die Epigenetik. Die müssen wir auch noch ansprechen. Also bei der Epigenetik ist es so, dass Gene angeschaltet werden oder abgeschaltet werden. Und dafür sind Methylgruppen zum Beispiel schon wieder ganz wichtig. Also die können wirklich angeschaltet und abgeschaltet werden. Gene können durch schlechten Lebensstil können die zum Beispiel abgeschaltet werden. Also gerade wenn jemand schon ein Problem hat mit Methylentetrahydrofolatreduktase und dann raucht und trinkt, Drogen nimmt und Stress hat und was weiß ich nicht noch mit Giftstoffen konfrontiert ist, dann kann tatsächlich dieses Enzym auch noch in der Aktivität gebremst werden. Also gibt ein Gen, was mir gerade einfällt, was öfter bei mir in der Praxis vorkommt, das ist die MTR. Das ist das Gen, durch dessen Enzym tatsächlich dann die Folsäure und das B12 und das Homocystein durch müssen zum Methionin. Und dieses Enzym, das wird zum Beispiel gestört durch Stickstoffmonoxid. Das ist ein Produkt, ein Stoff, der ausgeschieden wird, auch bei Entzündungen und die Gefäße erweitert eigentlich, eine gute Funktion hat. Und dann auch durch TNF-Alpha, also durch einen Entzündungsfaktor, durch H2O2, das ist Wasserstoffperoxid, und durch Quecksilber wird es auch gebremst, dieses Enzym. Und damit kann man quasi diese Enzyme dann blockieren, beziehungsweise die Epigenetik blockieren, sodass diese Enzyme nicht mehr richtig gebildet werden. Und dann muss man eben seinen Lebensstil ändern.
Dieses An- und Abschalten, das ist aber jetzt, sage ich mal, nicht muss ich mir nicht vorstellen wie ein Lichtschalter, sondern das ist die Lebensweise und dadurch reagiert der Körper in irgendeiner Form.
Man kann sich schon so ein bisschen wie ein Lichtschalter vorstellen. Es ist tatsächlich, hat was mit Methylierungen zu tun an den Genen oder mit Histonmodifikationen, also mit Veränderungen direkt am Gen. Also das Gen selbst wird abgeschaltet, aber du hast schon recht, diese Enzymaktivität, das ist sehr eng zusammen. Also da kann es tatsächlich entweder sein, dass das Enzym blockiert wird oder dass das Gen demethyliert oder methyliert wird. Da kann ich dir auch nicht ganz genau im Detail sagen, was ganz genau passiert. Da bin ich tatsächlich jetzt überfragt. Aber ich weiß, dass die Enzymaktivität auf jeden Fall gebremst werden kann. Ob da jetzt genau tatsächlich durch das Quecksilber, ob da jetzt das Enzym deaktiviert wird oder das Gen epigenetisch beeinflusst wird, das kann ich dir nicht ganz sicher sagen.
Ja, ich versuche bei dem Bild zu bleiben. Das heißt, der Schalter. Also das heißt, ich muss schon aufstehen, ich muss hingehen zum Schalter und muss ihn bedienen. Also das heißt, es gehört was dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir zum Beispiel weniger Methylgruppen haben, dann, das kann ich ganz sicher sagen, es galt jetzt eben, meine Unsicherheit galt gerade dieser MTA, ja, und diesen Einschränkungen. Da kann ich dir nicht ganz sicher sagen, auf welcher Ebene das stattfindet. Aber wenn du nicht genug Methylgruppen hast, weil du einen Folsäuremangel hast, also von dieser guten Folsäure von Folat, dann kann es sein, dass dir die Methylgruppen fehlen, um die Schalter zu betätigen. Das ist definitiv so. Deshalb ist mir ja immer so wichtig, dass die Leute B-Vitamine nehmen. Aber auch da muss man sagen, wenn man dann diese B-Vitamine nimmt, dann kann es schon mal passieren, dass es zu einer Hypermethylierung kommt. Also, dass jemand zu viel Methylgruppen bildet. Das kann passieren und dann merkt man, man wird auf einmal aufgeregt, man verträgt B-Vitamine zum Beispiel nicht, also gerade dieses Methylcobalamin, also dieses methylierte B12 oder auch Methylfolat, das sind ja schon Methylgruppen. Und wenn man die dann reingibt in den Organismus mit einem B-Komplex, dann kann es manchmal sein, das ist zwar recht selten, aber es kann sein, dass die Leute das nicht vertragen. Und dann muss man entweder einen B-Komplex ohne Folsäure und ohne B12 geben oder man gibt ein Calciumfolinat, das wäre eine Folsäure ohne Methylgruppe und oder man gibt eine Hydroxo oder Adenosylcobalamin zum Beispiel. Das wäre die Alternative zum Methylcobalamin. Also da merkt man schon, das sind so Sachen, die würde ich dann gerne lieber als Therapeutin machen und besprechen, weil das halt alles sehr komplex ist. Und da muss ich auch sagen, da ist es auch für uns Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, schon ein Bereich, der dann komplex wird.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.